Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen waren in Shoplifters. Eigentlich heißt der ja im Original ganz anders, aber das finden wir nochmal später raus. Ich fand das jetzt einen sehr ganz anderen Film, als ich erwartet hatte, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es eher so eine Familiengeschichte ist, auch mit dem einen oder anderen Familienklischee. Wenn der Film auf irgendetwas glücklicherweise verzichtet hat, dann auf Klischees. Es ist eine zusammengewürfelte Familie, die irgendwie Wege findet, zu überleben. Ganz ungewöhnliche Wege und auch nicht immer ganz legale Wege. Da, wo normalerweise solche Filme die Kurve kriegen zu irgendeiner Art von Happy End, erzählt der Film halt einfach weiter. Und das fand ich eigentlich das Beeindruckendste dran. Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt auf euer Feedback. Heidi, möchtest du anfangen?
Ich fand die Exposition sehr interessant. Diese zusammengewürfelte Familie, wo ja im Grunde nur zwei echte Familienmitglieder waren. Also die Großmutter und die Enkelin. Und ich fand es auch sehr ungewöhnlich erzählt und sehr unvorhersehbar erzählt, was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt. Und man hat auch wirklich darauf verzichtet, bewusst zu dramatisieren. Ja? Also man hat wirklich die leisen Töne genommen. Was mich allerdings zum Schluss dann doch leider etwas enttäuscht hat, war, dass zwar, wie du sagst, es nicht ein dramaturgisches Happy End gibt, aber es gibt eine ganz klare Schwarz-Weiß-Zeichnung. Alle, die dieser zusammengewürfelten Familie angehören, sind gut und bedrohen diese Familie. Und das ist doch, sag ich mal, aus meiner Sicht eine ziemlich eindimensionale Darstellung. Das hat für mich zum Schluss leider den Film seine Besonderheit und Würze genommen. Ja, dass man dann doch gesagt hat, die sind auch, weißt du, Kuckuck, was wir mal vorher veranstaltet haben, eigentlich die Guten und man hat jetzt böserweise diese Familie auseinandergenommen. So ist die Welt auch nicht. Und auch nicht das Kino.
Götz, würdest du dem zustimmen?
Da würde ich mit dem Ende ein bisschen zustimmen, ja. Vielleicht kann dann doch so dieses Klischee, wo du sagst, dass sie eigentlich darauf verzichtet haben, aber das Ende, dass dann diese, die Guten als die Guten dargestellt werden, die ja doch einiges auf dem Kerbholz hatten, fand ich dann doch auch wieder so ein bisschen in diesem Klischee behaftet, ja, aber
finde ich interessant, weil ich habe sie nicht als gut empfunden, auch am Ende nicht. Ich meine, er konnte dem Jungen nicht mehr als das Klauen beibringen und führt kein Weg dran vorbei, dass er halt einfach ein Dieb ist, also die Vaterfigur sozusagen. Und sie ist möglicherweise eine Mörderin und sie sagt zum Schluss, also zu Recht, das spoilern wir, aber sie ist nicht gut genug dafür, oder sie sind nicht gut genug dafür, so ein Kind aufzuziehen. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass sie deswegen gut sind, aber das ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung.
Ja, ich weiß nicht, ob gut das richtige Wort ist, aber der Zuschauer ist doch ganz auf der Seite von dieser Familie. Also es gibt dann die Schlussszene, die sagt ja schon, also das kleine Mädchen, das ja dann doch eigentlich in der falschen Familie ist, wo man sich eigentlich Sorgen machen muss, wie es da mit ihr weitergeht. Das andere Mädchen, das dann nochmal zum Haus zurückkommt und da reinschaut. Ja, aber ich, um jetzt nochmal vom Anfang her, ich hatte ein bisschen Probleme hineinzukommen, obwohl ich wusste, es ist ein japanischer Film. Ich habe lange keinen mehr gesehen, es wird anders erzählt. Er ist einer gewissen Tradition des großen japanischen Kinos. Jetzt Ozu fällt mir natürlich ein und ich hatte vielleicht am Anfang doch ein bisschen mehr so einen Spannungsbogen, der sich abzeichnet oder einen Überraschungsmoment erwartet oder mal das Szene im Geschäft, wo sie stehlen, ein bisschen dramatischer dargestellt wird, ein bisschen mehr auf Spannung, wo man Zwischenschnitt, wo noch mehr so, sie werden jetzt beobachtet, oha, schaffen sie das jetzt, wo man so ein bisschen mitfiebert, aber von der Inszenierung hat das eigentlich alles gefehlt. Und Und mir hat aber gefallen, diese unglaublich vielen intimen und zärtlichen und einfühlsamen Momente und diese leise Poesie. Und das hätte ja jetzt noch Stunden eigentlich so weitergehen können, bis dann dieser Cut kam, mit dem, dass der Junge dann erwischt wird. Und ich glaube, wir verraten ein bisschen viel vielleicht von dem Film, aber ich glaube, das tut dem keinen Abbruch in dem Fall. Nee. Aber ich hatte dann auch schon ein bisschen Probleme, auch in den Film hineinzukommen, weil ich doch so ein bisschen, wo läuft das denn jetzt hin? Also, aber insgesamt doch sehr eindrucksvoll, ja, sehr eindrucksvoll.
Harald, warst du zufrieden? Du bist ja jetzt auch einer der Japan-Film-Erfahrenen.
Ja, ich war zufrieden. Es hat mir wieder gezeigt, wie eng die Japaner auf einem Raum leben können. Ja. Was wir uns gar nicht vorstellen können, wie viele Leute da in so einem oder zwei Zimmern leben. Und wie die mit den einfachsten Dingen zurechtkommen und glücklich sind. Ja, ich hatte auch zuerst eine Komödie erwartet, so eine japanische Komödie. Die haben schon mehrere gesehen. Aber in dem Fall war das doch ein erstaunlich ruhiger Film, der sich Zeit nimmt und der nicht hetzt und der eine schöne, spannende Geschichte erzählt. Bis zum Schluss, ja, der Schluss, der hat mich auch irgendwie rausgerissen.
Ja, dramaturgisch ist es schon so, dass man jetzt eigentlich nicht das Ende erwartet hätte. Man denkt, man war zumindest in der Stimmung, dass man hätte weiter gucken können. Es hat andere Phasen im Film gegeben, wo ich dachte, jetzt neigt sich's dem Ende zu. Ich hätte auch mir Filme vorstellen können, die am Meer zum Beispiel in so einer Szene enden. Das wäre dann kitschig gewesen. Aber ich fand das interessant, dass ihr am Ende findet, dass man auf der Seite der Guten ist. Ich finde gerade, dass die Großmutter desillusioniert wird, wo ja dann rauskommt, dass dann Geld fließt und gerade das mittlere Mädchen dann, die Geschichte um dieses Mädchen, fand ich, hat das alles nochmal so dekonstruiert. Deswegen, das ist bei mir so hängen geblieben. Deswegen habe ich am Ende die nicht so als die Guten empfunden. Ja, aber er hat ich finde, es gibt da überhaupt dann keine Schwarz-Weiß. Töne mehr, so wie es halt auch eben, das ist alles so auf mittlere Temperamente sozusagen gebracht ist. Deswegen gibt es auch diese Spannungsszene nicht so brutal. Die Geschichte ist schon in gewisser Weise spannend, wie Harald sagt, aber halt ohne, dass man irgendwie so die Luft anhalten müsste. Ja? Aber es ist auch, wenn ich jetzt mit anderen Kureda-Filmen vergleiche, die ich kenne, ist es tatsächlich so, dass man diese Geschichte, dass sie wie so ein Fluss läuft und man nicht weiß, durch welche Ecke sie der Fluss wann wohin fließt. Ja. Aber überrascht mich, dass dieser Film in Cannes gewonnen hat, weil er dann doch, glaube ich, ganz viele Erwartungen konterkariert. Aber vielleicht war ja das Argument.
Was ich ganz toll fand, waren die Schauspieler. Die Kinder waren sensationell, auch die Erwachsenen waren super. Und auch immer in deren einzelne Welt einzutauchen. Wenn man überlegt, wie wenig Zeit das eigentlich in dem Film eingenommen hat. Und trotzdem hat man von einer Arbeitswelt, von einem Pornoladen, ja, von allem Möglichen einen unglaublich guten Eindruck bekommen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also schauspielerisch fand ich es ganz, ganz exzellent.
Ich war auch froh, Sakura Ando, oder jetzt hier waren die Namen immer andersrum, also Ando Sakura zu sehen, die wir ja schon in Frankfurt getroffen hatten und die wir jetzt schon ein paar Filme gesehen haben. Und die ist wirklich großartig. Sie hat ja auch die Boxerin gespielt und die Krankenpflegerin in 0,5 Millimeter. Also das ist echt eine ganz tolle Schauspielerin. Kann man sich echt jeden Film mit ihr anschauen.
Mich hat der Film noch an einen anderen Film erinnert, wo auch so eine zusammengewürfelte Familie da ist, die keine Familie eigentlich ist. Das ist in Felice Lazzaro, der glückliche Lazarus von Alicia Rohrbacher. Die wohnen auch auf ganz engem Raum und sind auch immer mit kleinen kriminellen Taten unterwegs. Fand ich jetzt eine interessante Parallele, weil die sind ungefähr gleichzeitig gemacht worden.
Was mir eigentlich an dem Film gefällt, ist jetzt nicht so die filmischen Mittel und wie er erzählt ist, sondern was er jetzt danach auslöst, dass man sich jetzt überlegt, was macht eigentlich Familie aus? Wenn man eine Familie hat, die nicht so ist, wie sie gehört oder wie sie normalerweise sein sollte und versucht aber praktisch die Aufgaben einer Familie zu erfüllen, ja, aus guten oder aus weniger guten Gründen und man sich dann Gedanken drüber macht, was macht's eigentlich wirklich aus und worum geht's dann wirklich?
Nee, das stellt wirklich die Frage, ja, was ist überhaupt Familie? Ist das das, was in den Urkunden steht, in den Formularen oder dort, wo man halt Nähe und Vertrauen findet?
Aber das ist ein ganz altes Motiv, ein uraltes Motiv, Bremer Stadtmusikanten, ja? Wo man hinguckt, gibt es dieses Motiv, eine Bande wird zusammengewürfelt, eine Familie wird zusammengewürfelt. Das Motiv ist uralt und hier, finde ich, wunderbar neu interpretiert.
Und die Familienmitglieder, also dieser merkwürdigen Familie, haben ja alle eine Vergangenheit, wo man sagen könnte, was Besseres als den Tod finden sie überall. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, das ist ein Film, der sehr schwer zu bewerten ist, glaube ich, was ihr für Punkte rauswerft heute, Harald.
Ich würde ihm keine Punkte geben, ich würde einfach sagen, das ist ein toller Film, den man sich angucken muss. Punkte, in dem Fall, nein.
Spottet einer Punkteeinordnung, findet Harald?
7 von 10.
Ich würde sogar mal 9 geben.
Ich gebe 8.
Ich gebe auch 7 und finde das aber wie Harald auch total schwer, weil er sich ganz, ganz vielen Einsortierungskriterien kalt lächelnd entzieht. Ich sage euch vielen herzlichen Dank. Ah, oh, wir sind gerade fertig. Wir müssen bestimmt raus. Okay, Sie dürfen uns rauskehren. Ja. Vielen Dank. Und der Podcast steht natürlich unter Creative Commons.